So, wir wollen weitermachen mit unserem Thema über den Identitätsdiebstahl. Sind wir Heilige oder sind wir Sünder? Sind wir gerettet oder auf Probe gerettet? Halb gerettet, ganz gerettet, halb erlöst, ganz erlöst? Und wie gesagt, es ist ein Thema, das sehr eng damit zu tun hat, in Christus zu sein. Entweder sind wir in Christus und wir sind in ihm verborgen, geborgen und ummantelt, oder wir sind so an ihn rangeklebt und müssen uns an ihm festhalten. Und in der Seelsorge, wie gesagt, habe ich immer wieder, treffe ich auf diese bangen Fragen, wo Leute sagen, wie kann ich wissen, dass ich es schaffe? Wie kann ich es wissen, dass ich nicht doch noch aus der Erlösung falle, dass ich den Glauben verliere? Und es gibt auch, muss man sagen, Bibelverse, die das scheinbar belegen, die einem Angst machen. Und da ist die hohe Kunst dessen, dass man die Bibel als Ganzes kennt, als Ganzes liest und als Ganzes auch versteht. Und wir werden auch mit diesen angstbesetzten Versen uns auseinandersetzen. Wir haben gestern nochmal gesagt, dass die Wiedergeburt ein Moment ist, der geschieht souverän, wo Gott uns findet, wo wir in einem Moment von Neuem geboren werden. Das heißt, unser alter rebellischer Geist wird ausgelöscht, der Geist Gottes kommt in uns herein, die ganze Fülle der Gottheit lebt in uns, wir werden von Neuem geboren. In dem Moment durchstoßen wir die Linie des geistigen Todes und dringen vor ins ewige Leben, in die Gotteskindschaft, in Christus. Und haben gesagt, dass es dann ums Wachsen geht, also nicht, wir leben dann nicht, um unsere Erwählung quasi oder um unsere Errettung zu beweisen oder zu belegen und zu sagen, Gott, mit mir hast du einen richtigen Griff gemacht, ich beweise es dir. Oder wo Gott sagt, ich habe dich jetzt mal erlöst, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ne? So zweite Chance, das ist es nicht. Wir leben hier eigentlich, um zu wachsen im Glauben und auch um zu lernen, dass wir ohne den Geist Gottes, ohne auch den erneuerten Auferstehungsleib gar nicht richtig leben können. Wir haben gesehen, dass es unterschiedliche Wachstumskurven gibt. Da gibt es recht progressive Kurven. Dann gibt es Kurven, die sind sehr progressiv. Ich sage mal, das ist die David-Kurve, die enorm nach unten geht. Mord, Ehebruch, Unglaube, Kleinglaube, Selbsthilfe. Also David ist eine sehr bunte Gestalt und krasserweise wird er trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt und gilt als einer der größten Glaubenshelden. Und ich glaube, das hat eben gerade damit zu tun, dass Gott zugelassen hat, an ihm zu zeigen, wie tief auch noch ein gläubiger Mensch fallen kann, aber wie ihn die Gnade wieder in die Höhe tragen kann. So, und dann gibt es, haben wir gesehen, die sogenannten Flatliner hier unten, die grüne Linie, Flatliner, Flachlinien. Da tut sich scheinbar gar nichts, aber Paulus sagt, auch sie werden gerettet. Und wir haben gesagt, und das ist, dann geht es in den Glauben hinein, dass wir auch in der Ewigkeit noch wachsen werden. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass wir in der Ewigkeit mit Rangabzeichen rumlaufen. Ich habe in meinem Leben mich sehr bewährt, also habe ich 3 Sterne. Du warst nicht so gut, du hast nur 1 Stern. Und du warst gar nicht gut, du hast nur einen gefreiten Balken. Ich glaube nicht, dass es das im Himmel gibt. Wir haben gesehen, dass es Funktionen gibt. Wir werden mit Christus, mit dem Vater regieren. Es wird unterschiedliche Positionen geben, von denen wir aus handeln und regieren. Aber ich glaube, dass wir auch in diesen Positionen wachsen werden. Auch das Reich Gottes, das Ewige, ist eine dynamische Form. Was mich sehr fasziniert, möchte ich es einfach nochmal wiederholen, ist dieser wunderbare Ausblick im allerletzten Kapitel der Offenbarung, wo von diesem Fluss, der vom Thron Gottes ausgeht, die Rede ist, und den Bäumen des Lebens, also nicht nur ein Baum des Lebens, Bäume des Lebens, die am Flussrand stehen. Das sind natürlich Allegorien, metaphorisch zu sehen. Und von den Früchten werden die Nationen essen und geheilt werden. Also es ist interessant, ich habe mich oft gefragt, ja, aber das ist doch schon der Himmel, das ist doch schon die Ewigkeit, was gibt es denn da noch zu heilen? Ne? Und das zeigt mir, dass auch noch die Ewigkeit Progression in sich birgt, Wachstum in sich birgt, Reifen in sich birgt, Erkennen in sich birgt. Wir werden nicht in den Himmel kommen oder der Himmel kommt zu uns, besser ausgedrückt, und alles blub, wir sind dann vollkommen vollendet. Sondern auch da wird Wachsen, Reifen, Kennenlernen stattfinden, Progression. So, und jetzt wollen wir sehen, weiter vertiefen, was bei der Neugeburt alles bei uns geschieht und wieso unser Heil eigentlich sicher ist. Schauen wir uns noch mal ein paar Verse an, die das bezeugen aus dem Johannesevangelium. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird vielleicht oder wird eventuell, nein, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er wird vielleicht, könnte eventuell, nein, er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Johannes 6, 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Und jetzt könnte man sagen, ja, wer glaubt, also muss ich immer wieder glauben. Johannes 6, 29, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nochmal dieser Satz, den Jesus zu Petrus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube, und das Wort ist Pistis, und es heißt nicht verpiss dich, sondern Pistis heißt Vertrauen. Vertrauen, Glauben ist Vertrauen, der vertraut. Und Jesus sorgt dafür, dass unser Vertrauen nicht aufhört. Denn wenn es an uns hängt, also muss ich ehrlich sagen, da wäre mein Glaube schon echt ein paar Mal endlos gestrandet. Ne? Also es ist sehr, sehr wichtig. Jesus sagt ganz klar, wir haben das ewige Leben, wir sind in das ewige Leben. Wir haben es bereits jetzt in einem Moment, als wir wiedergeboren werden. Und das Wort, das hier hat, kannst du alles mal, es gibt ja mittlerweile so tolle Greek Lexikas, also Deutsch, Griechisch, Englisch, Griechisch, Deutsch, Interlinear-Testamente, wo man in der griechischen Muttersprache unter dem deutschen Text lesen kann, was bedeutet jedes Wort. Und das Wort hat ist das Wort eko und es bedeutet bleibend, unabänderlich, unaufhörlich. Wäre es anders, hätte Jesus gesagt, wer glaubt, wird einmal oder wird vielleicht das ewige Leben haben. Und deutlicher wird auch Jesus in Johannes 5, 24, wo er sagt, der Neugeborene kommt nicht mehr in das Gericht, denn der Freispruch ist schon jetzt auf ihm. Und daraus leitet sich die Frage ab, was ist ewiges Leben eigentlich? Ist es etwas, das man immer wieder verlieren kann? Dann ist es noch kein ewiges Leben, sondern es ist eigentlich vergänglich und temporär. Dann bin ich mal gerettet und am nächsten Tag nicht gerettet und dann wieder gerettet und dann wieder gerettet. Ich habe euch, glaube ich, mal erzählt, dass ich einen Großteil meiner Glaubenszeit habe ich in einer amerikanischen Baptistengemeinde verbracht. Und die haben also dann geglaubt, dass du deine Erlösung immer wieder verlieren kannst und dass du immer wieder neu born again sein musst. Und da gab es dann dieses Ritual, sonntags nach der Predigt, hat dann der Pastor vorne gesagt, wer von euch hat gesündigt die Woche, wer von euch ist vom Glauben abgefallen, der kann jetzt da nach vorne kommen und den Herrn Jesus neu annehmen. Und dann kamen die Leute wieder nach vorne zum Altarruf und haben wieder Christus neu angenommen. Also sind wieder neu born again worden. Und ich habe damals schon, irgendwie hatte ich da so ein komisches Gefühl, weil ich sage, das kann doch nicht sein. Weil ich bin ein sehr stringent logischer Denker. Ich habe mich dann gefragt, sage ich, aber dann wäre es doch eigentlich gut, dass in dem Moment, wo ich wiedergeboren bin, also wenn ich jetzt am Altar stehe und der Pastor vergibt mir und ich bin jetzt wieder born again, das habe ich gestern schon gesagt, dann wäre doch so ein richtig frontaler Herzanfall mit absolutem Herzstillstand und sofortigem Tod das Beste, was mir passieren kann danach. Denn dann bin ich gerettet und gehe straight in den Himmel. Ja, dann kann mir nichts mehr passieren hinterher. Dann pfeife ich doch auf 70 oder 60 oder 50 Jahre weiteres Leben, in denen ich ja eventuell abfallen könnte und für immer abfallen könnte und im Heizkeller lande. Ne? Nee. Und das hat für mich keine Logik ergeben. So dieses, dann hast du Sonntag für Sonntag dieselben Gestalten nach vorne rennen sehen und ich habe gesagt, da stimmt was nicht. Ne? Und ich habe das auch mal hier in so einer Grafik dargestellt, ne? Da sind wir geistig tot, wir werden von neuem geboren, dann sündigen wir wieder schwer unter der Woche und dann verlieren wir unsere Errettung wieder, verfallen wieder in die Todeslinie zurück. Dann kommt Gott sei Dank der nächste Sonntag, der Altarruf, schwupp, wir sind wieder gerettet. Ne? Dann stürzen wir wieder ab, wir fangen uns aber Gott sei Dank innerhalb der Lebenslinie noch auf, haben rechtzeitig Vergebung erlangt, steigen wieder ein bisschen hoch, stürzen wieder völlig nach unten ab, weil wir irgendeine schlimme Sünde begangen haben, sind wieder nicht gerettet und sind wieder dann am nächsten Sonntag Gott sei Dank wieder gerettet. Also das war jetzt mal, das gibt es auch in anderen Ausprägungen, Variationen, wo Christen meinen, oh, ich habe mich vom Herrn entfernt, ich bin nicht mehr erlöst, ich habe meine Erlösung verloren. Und da müssen wir uns einfach fragen, was ist das dann für ein ewiges Leben, wenn Jesus sagt, der hat das ewige Leben, das ich jederzeit hier wieder verlieren kann? Was ist das für eine Neugeburt, die ich jederzeit wieder verlieren kann? Eine Neugeburt, für deren Erhalt ich verantwortlich bin. Was ist das für eine frohe Botschaft? Es ist keine frohe Botschaft. Das ist, wie gesagt, wenn Gott sagt, pass auf, ich habe dich jetzt erlöst und dir vergeben, hier hast du 5000 Bonuspunkte Überziehungskredit, aber geh sparsam damit um. Weil wenn du das überziehst, dann ist es vorbei. Die Bibel ist darin sonnenklar, dass die Neugeburt unumkehrbar ist, einzigartig und einmalig. Und deshalb ist auch unsere Erlösung, unsere Gotteskindschaft sicher und unverlierbar, wenn wir von Neuem geboren sind. Deswegen sagt Paulus ja, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, nee, das wollte ich noch nicht zeigen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. So, jetzt muss man sich fragen, kann das denn 3 Tage später wieder kaputt gehen und wieder erneuert werden und wieder kaputt gehen, wieder erneuert werden? Und daraus ergibt sich auch für mich in der Seelsorge immer wieder die oft gestellte Frage, Uwe, Mensch, kann ich denn so schwer sündigen, dass ich Gott verlasse oder dass Gott mich verlässt? Und dieses Fragen kommt aus dem Unwissen, was Erlösung und Neugeburt eigentlich ist. Unser Vater im Himmel weiß ganz genau, dass wir schwach sind, dass wir hinfallen können. Darum sagt Jesus, 70 Mal sollst du deinem Bruder vergeben. Warum dieses skandalöse Maß an Sünde? Haben wir uns schon mal gefragt, warum Jesus ein so hohes Maß an Vergebung einfordert? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil wir es brauchen. Genau, ich brauche Vergebung, du brauchst Vergebung. Wir alle, solange wir leben, brauchen wir Vergebung. Und vieles lernen wir nicht innerhalb von 3 Tagen. Also ich kann euch sagen, es gibt bei mir Charakterschwächen, mit denen kämpfe ich schon Jahrzehnte rum. Aufstehen, hinfallen, Krone gerade rücken, Staub abschütteln, Vergebung einholen, weitergehen. Das Tag ein, Tag aus. Und dann kommt manchmal der Tag, wo du völlig frei wirst von irgendwelchen Dingen und dann kommt das nächste dran und das geht manchmal auch eine ganze Weile. Aber das Entscheidende ist, Maria Prehn hat es mal bei uns gesagt, du läufst, du stolperst, du fällst hin, du stehst auf, schüttelst den Staub von den Kleidern, richtst deine Krone gerade, holst dir Vergebung ab und weiter geht's. Bis zum nächsten Hinfallen, Aufstehen, Krone gerade rücken, Vergebung abholen, weitergehen. Das ist das 7 mal 70 Mal. Niemand, der den Geist Gottes in sich hat, kann Gott je wieder verlassen wollen oder kann so sündigen, dass er Gott verlässt. Und jetzt kommt der Vers, den ich euch zeigen wollte. Den Vers sollte man sich wirklich merken. 1. Johannes 3,9. Wer aus Gott geboren ist, der tut, und gemeint ist auch hier, die Verben stehen im Präsens, was andauernd wiederkehrend vorsätzlich verneint. Also nochmal, wer aus Gott geboren ist, der tut dauernd keine Sünde. Also fortdauernd, gewissenlos, immer wieder, vorsätzlich. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht dauernd, fortwährend, reulos, mutvoll sündigen, denn sie sind von Gott geboren. So, wenn man das jetzt so liest, dann könnte man sagen, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Da müsste man schon sagen, halt mal, Johannes, da täuschst du dich aber irgendwie. Es sei denn, du bist so ein Eisheiliger. Ne? Aber wenn man das, und das ist eben das Problem mit den Übersetzungen manchmal, mit unseren Bibelübersetzungen. Die Bibelübersetzer haben nicht in allem einen guten Job gemacht, muss man ehrlich sagen. Viele Texte, da gehört eigentlich vom Grundtext was ganz anderes rein übersetzt. Da gehört rein übersetzt, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht fortwährend, mutwillig, ausdauernd sündigen. Das müsste dann klar übersetzt sein. Im Grundtext ist es aber völlig klar. So, das heißt, wer aus Gott geboren ist, kann zwar sündigen, aber da merkt euch bitte die Geschichte vom Pfarrer Busch. Vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Bekehrung war jede Sünde ein Zugunglück. Das begleitet mich, dieses Wort, schon mein Leben lang. Das ist der Unterschied. Wenn ein Christ sündigt, dann ist es ein Zugunglück für ihn meistens. Und wenn nicht, dann kommt schon Gott auf den Plan und zeigt dir, dass es ein Zugunglück ist. Es mag sein, dass du schwach fällst, bist wie David in Schuld fällst oder dich für ein Leben in Bequemlichkeit und Lauheit entscheidest, aber du wirst niemals mehr zurück in die Existenz ohne Gott kommen. Du wirst niemals deine Kindschaft verlieren. Deswegen heißt es Wiedergeburt. Eine Geburt ist unumkehrbar. Das Kind kann nicht wieder zurück in den Mutterleib. Es ist der Geist Gottes, der jetzt in dir lebt. Und dieser Geist, der in dir lebt, kann nicht mehr sündigen. Es ist das Fleisch, was noch in dir sündigt. Und der Geist, der Neue, der in dir lebt, kämpft dann mit diesem Fleisch um die Herrschaft. Schauen wir auch nochmal die Besitzverhältnisse an. 1. Korinther 6, 19. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel, also ich übersetze es mal modern, dass euer Körper eine Wohnstatt des Heiligen Geistes, der ganzen Fülle Gottes ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Du gehörst dir nicht mehr selber. Es ist interessant auch, wie sich die Apostel selber bezeichnen. Paulus, ein Sklave, huio doulos, Jesu Christi. Jakobus, Sklave Gottes. Das Wort Sklave sollte darauf bedeuten, dass sie erkauft sind von Gott um einen Preis. Nicht sklavisch. Ja. Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi. Und das bedeutet, wir gehören ihm. Ich gehöre mir auch gar nicht mehr selber. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und der Christus in mir kann nicht mehr sündigen, fortwährend, fortdauern. Es ist das Fleisch, was noch in mir lebt, was immer wieder mal ausrutscht, ausgleitet, aber das kann mich nicht von ihm trennen. Gehen wir weiter und schauen uns einen anderen Aspekt an, den Aspekt der Versiegelung durch den Geist. Der versiegelte Christ. Auf deinem Herz ist ein Siegel, da steht drauf, Made in Heaven, dein neues Herz. Epheser 1, 14, den Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil am himmlischen Erbe gegeben, das wir bekommen sollen. Er, dieser Anteil, verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung, die wir noch erhalten. Das Wort Anteil bedeutet eigentlich Unterpfand oder Pfand. Jetzt möchte ich dir mal sagen, diese Flasche, was kriegst du dafür Pfand in der Regel? 25 Cent. Was ist der Materialwert dieser Flasche? Bitte? 3, 4 Cent. Was ist also mehr wert? Die Flasche oder das Pfand? Das Pfand. Wenn du den Heiligen Geist als Unterpfand kriegst, was bedeutet das dann? Ist mehr wert als du, als alles andere. So, dieses hohe Pfand auf der Flasche macht sicher, dass du das, die Flasche tatsächlich auch abgibst. Ne? Und Gott sagt, und ich gebe dir den Geist, wenn du mir schon nicht glaubst, ich gebe dir meinen Geist als Pfand, damit du ganz sicher bist, dass du ankommst. Der Geist ist das Unterpfand. Oder warum hat man damals Dinge versiegelt? Lesen wir noch die anderen Verse. Ich bin darin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, Epheser 4, 30, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Was versiegelt man denn? Bitte? Etwas Wertvolles. Man hat früher Kisten versiegelt, in denen wertvolle Güter, Schmuck oder wertvolle Dokumente transportiert wurden. Und im Römischen Reich war es oft so, dass die Soldaten, die so eine Kiste transportieren mussten, mit ihrem Leben hafteten für die Unversehrtheit des Siegels. Also die Leute haben damals sehr wohl verstanden, was ein Siegel bedeutet. Ein Siegel heißt, dass Gott und sein Geist dafür sorgen, dass du ganz sicher von A nach B, sprich von der Erde zum Himmel kommst. Es ist dieses Bild, was ich gesagt habe, mit dem kleinen Kind über die Straße. Nicht das Kind hält dich fest, du hältst das Kind fest und lässt es nicht los, bis wir über die Straße sind. Gott hält dich fest, bis du mit ihm über die Straße deines Lebens gegangen bist und dann erst lässt er dich los. Und das ist das, dass der Heilige Geist ist unser Siegel, unser Angeld, unsere Verbürgung, bis das vollständige Erbe kommt. Das ist so wichtig, das zu sehen, wie sicher wir eigentlich hier sind. Und dieses Versiegeln ist Gott selber, der dafür sorgt, dass du sicher bei ihm ankommst. Wäre das alles nicht so, dann wäre dieser Hinweis auf das Siegel und den Anteil bla bla bla, frommes bla bla bla, ohne Bedeutung, einfach sinnleere Worte. Aber die Leute haben damals sehr wohl verstanden, was ein Erbe ist, was ein Unterpfand ist, was ein Siegel ist. Ja. Und deswegen, der Geist Gottes ist dir als Pfand gegeben worden, Gott sagt als erstes Angeld, das garantiert, dass du ankommen wirst. Denn er selber, der Geist, sorgt dafür. Darum konnte Jesus zu Petrus sagen, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Schauen wir uns noch ein paar weitere typische Fragen an zum Thema, ob das Heil unverlierbar ist. Da gibt es auch häufig die Frage, ja, was ist, wenn ich zu schwer sündige? Die Bibel belehrt uns immer wieder darüber, dass uns jede Sünde, die wir bekennen, vergeben wird. Ich möchte euch nochmal König David als das unrühmliche Beispiel vorwenden, der Mord begangen hat, Ehebruch begangen hat und ein paar andere hässliche Dinge. Und er ist trotzdem, ist ihm vergeben worden. Manchmal ja, braucht es Zeit, bis sich Reue und Sündenerkenntnis auch bei uns einstellen. Wir leben in Prozessen und nicht im Event. Es gibt Verhaltensmuster, die brauchen lange, bis sie von uns weichen. Und manchmal muss Gott uns erziehen und uns auch hart anfassen, als Kinder auch erziehen, bis Reue in uns hochkommt. Aber das ist Erziehung und keine Strafe. David erfuhr das, als er seine Sünde verdecken und zudecken wollte. Psalm 32, 4. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft, damit war sein Leben gemeint, vertrocknete, wie im Sommer, wenn es Dürre ist. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und das ist es, wenn wir sündigen und auch in Sünde bleiben oder bewusst in Sünde leben, dann ist Gott klug und clever genug, dich zu packen am Schlawittchen und dich zur Buße zu bringen. Er erzieht dich dann. Gott, der Vater, ist stark genug, dass wir zur Umkehr kommen. Und manchmal kann die schlimmste Form der Erziehung ein vorzeitiger Tod sein, dass du einfach heimgehst. Ne? Aber das hat nichts mit Verlorensein zu tun, sondern mit Erziehung. Gott erzieht, erzieht. Und das ist so wichtig, diesen Unterschied kennenzulernen. Und wir können nicht mutwillig, sagt die Bibel, in böser Absicht beharren, aber wir können immer noch aus Dummheit in böser Absicht verharren. Das ist möglich, aber dann werden wir erzogen. Und ich habe genügend Erziehung erlebt in meinem Leben. Ich spüre ganz genau, wenn der Papa nach mir greift. Und dann meistens bist du dann schon schlau genug und sagst, okay, ist schon gut, Papa, alles klar. Ja. Und er tut es auch nicht gerne. Wer Kinder hat und sie liebt, weiß, wie schwer ihm das fällt, wenn man sie mal hart anpacken muss. Das macht man nicht gerne. Aber manchmal ist es auch nötig. Und das ist das, was passiert, wenn wir mutwillig sündigen. Und deswegen sagen Leute immer, ja, wenn du dein Heil sicher ist, dann kannst du machen, was du willst. Dann sage ich, weißt du, du hast nicht verstanden, was Erlösung ist. Du hast nicht verstanden, was Wiedergeburt ist. Das ist das, was Johannes sagt. Ich möchte nochmal zurückgehen hier. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Und gemeint ist eben dieses mutwillige, sorglose, fortwährende, andauernde Sündigen. Ein Kind Gottes kann sehr wohl sündigen, aber es wird seiner Sünde bewusst. Und Gott sorgt dafür, dass die Sünde auch in dir hochkommt und dass du dir nicht rumspielst mit. Das ist einfach so. Und wenn ein Christ sündigt, geschieht es aus Schwäche, Unwissenheit, Unreife oder einfach Dummheit. Aber nie mehr aus völliger Gleichgültigkeit. Auch wenn es ein langer Prozess ist, wird er immer wieder zur Umkehr kommen. Und es soll uns nicht ermutigen, Gnade zu missbrauchen. Und Gott hat auch keine Angst vor Gnadenmissbrauch, weil er weiß genau, wie er den Gnadenmissbrauch reguliert kriegt. Es gibt einen wunderbaren Satz: Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Und das ist das, sündige nur lang genug, Gott muss gar nichts machen, das besorgst du selber, so hervorragend. Weil die Sünde bringt eine Ernte, eine Frucht hervor und die schmeckt bitter. Israel ist zum Beispiel ein Beispiel für die Gnade Gottes, die niemals abgewendet wird. Israel als Nation ist ein Beispiel für die Unverlierbarkeit der Erwählung, der neuen Geburt und der Heilszusage Gottes. Das Prinzip der Gnade, das Gott auf diese Nation anwendet, ist auch auf jeden Gläubigen anzuwenden, den Gott zur Neugeburt gebracht hat. Wenn ihr die Geschichte Israel lest, seht ihr, dass dieses Volk wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder schwer gesündigt hat, schwer erzogen wurde, die Auswirkung seines Ungehorsams tragen musste, aber auch immer wieder begnadigt wurde, immer wieder. Gott hat niemals und wird auch niemals seine Gnade der Erwählung und der Erlösung von Israel abwenden. Und wir sind in den Ölbaum Israel eingepfropft, sagt Paulus im Römerbrief. Ja? Und schauen wir uns das mal am Beispiel Israels an, und das gilt uns. Römerbrief Kapitel 11, 26, sagt Paulus, dann wird Israel als Ganzes gerettet, wie es in der Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Da ist Gottlosigkeit. Da ist auch heute Gottlosigkeit auf Israel. Ja? Aber Gott wird kommen und das abwenden. Und der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, besteht darin, dass ich sie von ihren Sünden befreie, sagt Gott. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und bereut seine Berufung nie. Und das gilt auch für dich und für mich. Wo Gott Ja zu dir und mir gesagt hat durch die neue Geburt, nimmt er seine Gnadengeschenke und seine Berufung niemals zurück. Weil er weiß ganz genau, wen er sich erwählt hat. Er weiß ganz genau, dass er stark genug ist für dich. Er weiß ganz genau, dass er, der das gute Werk in dir angefangen hat, es weiterführt und auch vollendet. Und deswegen sind wir vollkommen sicher in unserer Lösung. In Jesaja 54, 8 sehen wir das Herz Gottes gegenüber Israel und auch uns gegenüber. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen. Das ist das, wenn wir manchmal Gottes Erziehung erfahren. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Es sollen wohl Berge einstürzen, Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nie von dir, Israel, und in Israel sind wir eingepfropft, das ist auch wieder das Geheimnis des Ineinanderwohnens, meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und das gilt dir und mir, diese Verheißung. Jeremia 31, 31 bis 34. Pass auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen. Israel hat die Bünde wieder und wieder gebrochen. Doch obwohl ich ihr Herr war, spricht Jahwe, der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein. Und jetzt kommt's, Das ist die Neugeburt, von der er spricht. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. Das ist das, warum die 10 Gebote eigentlich in Verheißungsform geschrieben sind. Du wirst nicht töten, du wirst nicht lügen, du wirst nicht stehlen. Es wird die Zeit kommen, da wirst du nicht mehr töten, wirst nicht mehr lügen, wirst nicht mehr stehlen, wirst nicht mehr Ehe brechen, wirst nicht mehr deinen Nächsten verleugnen und so weiter. Und das ist die Zeit, wo gesagt, ich schreibe dann mein Gesetz in ihr Herz, ich lege es tief in sie hinein, so werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner den anderen belehren, niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jahwe, denn alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Größten, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nie mehr denken. Und das kann man nur verstehen, wenn man begreift, dass Gottes Erlösung von Ewigkeit her schon feststand. Schon bevor Gott den Menschen schuf, wusste er, was mit dem Menschen passieren würde, wo der Mensch hintreibt, zu was der Mensch fähig ist. Gott wusste das. Aber wusste auch, wie er das Problem löst. Durch Gnade, durch seinen Geist, durch sein in uns Wohnen. Aber es war auch vorher nötig, dass der Mensch eine Zeit lang sein eigenes Leben lebt, um zu erkennen, wie chaotisch das Leben ohne Gott ist. Ich kann euch mal empfehlen, es steht in den Konzepten drin, Hesekiel 16, das Kapitel ganz zu lesen, geht Gott sogar so weit und sagt, Israel, du hast schlimmer gesündigt als Sodom und Gomorra. Und weil ich dir vergebe, alles vergebe, werde ich auch Sodom vergeben und vollkommen wiederherstellen und dir zum Geschenk machen. Also Sodom wird vollkommen wiederhergestellt. Und die Intervention Abrahams, wo er mit Gott verhandelt über Sodom, dass er die Stadt doch nicht vernichten soll, wird dann schließlich doch zum Erfolg führen. Das muss ich mir überlegen, selbst Sodom wird begnadigt. Und die Aussage ist, Israel, du hast schlimmer gesündigt als Sodom und ich kann dich nicht begnadigen und Sodom im Heizkeller lassen. Das sind Implementierungen, Gedanken dahinter, die sind so gigantisch und so gewaltig, wie Erlösung tief geht. Jetzt kommt die nächste Frage dann, ja, aber was ist mit Christen, die sich völlig von Gott abwenden? Ich kenne einige, die sind von Gott abgefallen, vom Glauben abgefallen. Da möchte ich dir sagen, Regel Nummer 1 ist, richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Verurteile niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Wir haben doch gar nicht die Fähigkeit zu beurteilen, ob jemand vom Glauben abgefallen ist oder nicht, oder ob er sich aus irgendwelchen Gründen zurückgezogen hat aus dem Glauben. Oder ob er nicht irgendwann wieder zurückkehrt. Das ist, wir haben keinen Menschen also zu beurteilen, wo er geistig steht und dürfen uns auch kein Urteil über den Stand eines anderen erlauben. 1. Samuel 16,7, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz der Dinge an. Du weißt nie, was in einem Menschen los ist. Oder auch, der hat sich bekehrt. Wir haben eine Crusade, eine Straßencrusade gemacht, einen Straßeneinsatz. Der kam 2 Wochen in den Gottesdienst, dann kam er nie mehr. Da sage ich immer, hey, weißt du, ob der sich wirklich bekehrt hat? Ob dein Gerede zur Bekehrung geführt hat? Das weißt du nicht. Aber Gott kann ihn finden und darum geht's. Du weißt nie, was in einem Menschen geschieht, du siehst nur Teilaspekte. Und deswegen, was du wahrnimmst, ist eine temporäre Erscheinung und vielleicht findet er nach x Zeit wieder zur intensiven Nachfolge zurück. Denk mal an der Bibel, wo einige Leute weg waren und wieder da waren. Jesus ermahnt uns immer wieder und immer wieder, nicht zu richten, nicht zu urteilen, weil wir das ganze Bild nie sehen können. Wir mögen ein Fehlverhalten beurteilen, wir mögen sagen, ja, der ist nicht mehr dabei, der kommt nicht mehr in die Gemeinde, ist okay, aber ich darf mir kein Urteil erlauben über seinen Heilsstand, um Himmels Willen. Wir haben kein Recht, jemanden sein Heil abzusprechen oder zu sagen, der ist abgefallen, niemals. Weil wir einfach nicht wissen, wir können nicht in das Herz des anderen reingucken. Das kann nur Gott, dieses Urteil steht nur Gott alleine zu. Und Regel Nummer 2 ist, wer vielleicht mal sich bekehrt hat, so bei einer Crusade, also im Kreuzzug, ich finde den Wort schon grauenvoll, bei einer Evangelisation und findet zum Herrn und ist dann wieder weg, da müssen wir auch sagen, weißt du denn wirklich, ob er von neuem geboren ist oder ob seine Wiedergeburt nicht nur einfach ein intellektueller Ausflug war ins Christentum? Das weißt du nicht. Denn die Bibel sagt ganz klar, wer wirklich von neuem geboren ist, kann ihn nicht mehr verlassen. Ja? Er war bestenfalls religiös oder auf einem christlichen Trip. Er hat vielleicht, war begeistert von diesem Phänomen Religion, aber ist seinem Herz nie wirklich berührt worden. Und da bleibt es nur eins übrig zu sagen, für den beten wir weiter. Punkt. Schauen wir mal, was der Johannes schreibt, da auch in seinem Brief. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wären sie von uns gewesen, so wären sie ja geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und auch hier geht es nicht um ein abschließendes Urteil, sondern darum, dass auch damals Menschen sich bekehrt, in Ausführungszeichen, haben, zugewendet haben, aber sie haben nicht wirklich die Wiedergeburt erfahren. Und nach einer gewissen Zeit gehen sie wieder weg. Ist doch, was Matthäus 13, 19 beschreibt. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in das Herz gesät ist. Das ist bei dem auf dem Weg gesät ist. Bei dem auf felsigen Boden gesät ist, ist der, der das Wort hört, es gleich mit Freuden aufnimmt und hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis und Verfolgung erhebt, fällt er gleich ab. Bei dem aber unter Dorn gesät ist, das ist der, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört, versteht und auch Frucht bringt und die eine trägt 100, die andere 60, die dritte 30-fach. Was Jesus hier beschreibt, ist auch einfach die verschiedenen Umstände, wie Menschen mit dem Wort konfrontiert werden können und dass es bei Menschen, wenn der Herzensboden bereit ist und den Herzensboden macht Gott bereit, dann geht das Wort auf und bringt Frucht. Aber da, wo Menschen noch nicht bereit sind, da passiert nichts. Da passiert vielleicht das, dass der eine mal mit Freuden, juhu, oh scheiße, ich darf das und das nicht mehr, es ist im Moment nichts für mich. Ich habe das oft erlebt, wo Menschen so mit einer ersten Begeisterung reinkamen. Ich bin da immer auch sehr vorsichtig, wenn Menschen sich bekehren, vor allem so enthusiastisch bekehren. Da sage ich mir, ach, warte mal ab. Und ich bete dann weiter für die Leute, weil ich sage, Herr, dem musst du einfach begegnen, der muss eine echte Begegnung mit dir haben und nicht mit mir. Deswegen bin ich auch so vorsichtig. Ich habe mir abgewöhnt, Menschen argumentativ vom Glauben zu überzeugen. Ich bin ein guter Rhetoriker, ich bin ein guter Lehrer, ich kann gut quassen. Ich war auch lange Jahre im Marketing tätig. Ich weiß, wie man verkauft. Aber du kannst das Reich Gottes nicht verkaufen. Du kannst es nicht verkaufen. Du kannst Christus nicht verkaufen wie eine Ware. Das geht einfach nicht. Du kannst es machen, aber was du erreichst bei Menschen ist künstliche Frucht, die vielleicht ein bisschen lang anhält und dann ist es vorbei. Ich kann nur noch mal sagen, das, was Jackie Pulitzer gesagt hat zu mir in Hongkong, das ist so wahr. Wenn ein Mensch von Gott bereit gemacht worden ist, dann kannst du sagen, Ketchup, und er bekehrt sich. Ja, weil das macht eins klar, es geht dann nicht um deine Worte, sondern es geht darum, dass Gott aus dir zu dem Menschen strömt und ihn berührt. Und das hat mit dir gar nichts zu tun. Wir müssen erkennen, dass man aus der Wiedergeburt, die unumkehrbar ist, niemals fallen kann, sondern bestenfalls aus einem religiösen Ausflug ins Christentum. Und so bestimmte Prüfungen im Leben zeigen dann, ob es eine echte Neugeburt gab oder nicht. Und selbst der Neugeborene kann in Krisen geraten. Ich habe neugeborene Christen erlebt, die waren in Lebenskrisen, die haben gesagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, die kamen nicht mehr in die Gemeinde. Jetzt gerade neulich bin ich wieder jemandem begegnet. Unsere Wege haben sich vor 20 Jahren gekreuzt und dann haben sie sich getrennt. Und jetzt 20 Jahre später sind wir wieder zusammengekommen. Und die Person hat sich bei mir entschuldigt für einiges und hat mir erzählt, was sie erlebt hat und dass sie jetzt wieder so ganz mit dem Herrn sein möchte. Ne? Und das ist so krass, wenn du siehst, nach 20 Jahren, wie Gott sich Zeit nimmt, mit einem Menschen an ihm zu arbeiten und wie das dann wieder zusammenkommt, was zusammengehört und wo du merkst, da hast du gar nichts mit zu tun. Gott kümmert sich in den ganzen Jahren drum, er bringt es zur Reife und das ist so schön und so beruhigend. Schauen wir mal einen weiteren Vers an, der sehr eklig ist und gern für den Abfall vom lebendigen Glauben herangezogen wird. Das machen wir gleich, das hier. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind, geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abfallen, wieder zu erneuern, zur Umkehr. Da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermal kreuzigen und zu Spott machen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr als für die Sünden. Das ist so ein Totschlagvers, der wird gerne verwendet, um Menschen so richtig Angst und Schrecken einzujagen. Man muss diesen Vers mal sehr gründlich beleuchten. Und man kann ihn verschiedenartig deuten. Da ist zum Beispiel einmal sagt, da fängt der Vers zum Beispiel damit an, denn es ist unmöglich. Was ist unmöglich? Die Erleuchteten wieder zur Umkehr zu bringen, oder ist es eigentlich unmöglich, dass so etwas überhaupt passiert? Wir wissen, dass aufgrund anderer Verse, die wir jetzt schon gelesen haben, keiner, der erleuchtet ist, der wiedergeboren ist, abfallen kann. Folglich haben wir, wenn der Hebräerbrief das so meint, haben wir hier einen textlichen Widerspruch. Und das mögen manche nicht gern hören, aber es gibt in der Bibel Widersprüche. Gibt es. Und das hat nicht damit zu tun, dass die Bibel ein schlechtes Buch ist oder fehlerhaft ist, sondern damit, dass auch in der Bibel Menschen geschrieben haben, die auf unterschiedlichen Erkenntnisständen waren. Ja, wenn du allein siehst, wie Paulus den Petrus scharf zurechtweisen muss, ne? Und das steht in der Bibel, die beiden waren verquer. Es ist interessant, wenn du Kirchengeschichte dich ein bisschen beschäftigst und mit der Entstehung des biblischen Kanons, also wie die Bibel entstanden ist, wie die Bibel zusammengetragen wurde, dass es der Hebräerbrief fast nicht in die Bibel geschafft hat bei diesen Konzilen. Weil eben dieser Vers und zwei andere Verse in absolutem Widerspruch zu anderen Versen der Bibel standen. Und der Hebräerbrief auch sehr stark, haben viele Kirchenväter damals gesagt, die Gesetzlichkeit fördert. Weil im 1. Johannes 3,9 lesen wir nochmal, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm, können nicht andauernd sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Auch Luther tat sich sehr schwer, den Hebräerbrief in seine Luther-Übersetzung mit reinzunehmen. Es ist interessant, übrigens auch hat er sich mit der Offenbarung sehr schwer getan, mit dem Judasbrief sehr schwer getan. Das kannst du alles googeln und auch mal in entsprechenden Büchern und theologischen Werken nachlesen. Für mich ist es eher wichtiger, ich finde den Hebräerbrief in vielen Dingen sehr schön und in anderen Dingen sage ich, Junge, da bist du nicht ganz auf der Wellenlänge wie die anderen Apostel. Und deswegen ist es gut, dass wir verschiedene Verse nebeneinander legen und auch sagen können, halt mal, das ist aber da und da anders beschrieben. Und dann müssen wir sagen, dann ist das entweder so nicht zu verstehen oder anders zu verstehen. Also, wie gesagt, wenn jemand dir diesen Vers um die Ohren haut, dann kannst du ihm sagen, okay, was ist mit 1. Johannes 3,9? Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Ja. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind, geschmeckt haben, die himmlische Gabe und das gute Wort und dann doch abfallen. Die Schrift sagt, das ist unmöglich eigentlich. Wir haben auch jetzt zahllose Verse gelesen und die solltet ihr nochmal durchlesen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schauen wir weiter. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist auch sowas, was gerne hineingebracht wird. Ja, Jesus hat doch gesagt. Matthäus 12, 23. Und wer ein Wort redet wider des Menschensohn, dem wird vergeben werden. Wer aber wider den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Hier müssen wir uns nun fragen, was meint der Schreiber Matthäus mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Es ist ziemlich interessant, es wird nirgendwo beschrieben, was es eigentlich ist. Und deswegen ist auch das ein K.O.-Argument geworden. Wenn ich jemanden geistig vernichten will, sage ich immer, du hast die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Jesus bezieht diese Sünde eindeutig auf die Herzenshärte der Pharisäer, denn er sprach diesen Vers zu den Pharisäern und aller scheinreligiösen Menschen, die trotz offenkundigen Wunderwirkens nicht an ihn glaubten und des Wirken Christi sogar dem Teufel zuschrieben. Ja? Sie sagen ja, die Pharisäer, du treibst durch den Teufel die Dämonen aus. Jetzt könnte man sagen, jawohl, jetzt haben wir es. Aber jetzt möchte ich eins sagen, was sagt Jesus am Kreuz, bevor er sagt, meinen Geist befehle ich in deine Hände, was war der Satz vorne dran? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit waren alle gemeint, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Der Hohe Rat, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Scheinreligiösen, alle, die am Kreuz standen oder im Hof standen, haben geschrien, kreuzige. Wir müssen verstehen, auf welchem Weg Erlösung und Überführung zu uns kommen. Zum Glauben an Jesus zu kommen, ist keine Sache des menschlichen Intellekts, sondern es ist Gnade, nichts weiter als Gnade. Und ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit diesem Vers, ihn zu verwenden gegenüber Menschen, weil auch da hast du kein Recht und keine Chance zu sagen, ja, das ist jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist. Zumal überhaupt nicht gesagt wird, was sie ist. Wie gesagt, nochmal in Johannes 3,9, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben ihnen, können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Also ist für ein Kind Gottes diese Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist ein Unding, geht nicht, funktioniert, sonst kontradiert sich das hier mit diesen Versen total. Schauen wir mal weiter. Die Frage wäre auch, warum sollte der Heilige Geist gegen sich selber sündigen, wenn er in uns ist? Ne? Römer 8,15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selber gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wie kann dieser Geist gegen sich selber sündigen? Das ist ein Unding. Ja? Nochmals, der von Neuem Geborene kann nie mehr abfallen, weil Gott ihn selber in ihm lebt und ihn erhält. Und das ist, was Epheser 1,14 nochmal sagt. Diesen Heiligen Geist hat Gott euch als ersten Anteil am himmlischen Erbe gegeben, das ihr bekommen werdet. Dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung, die wir noch erhalten werden. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen und sehen. So. Den Heiligen Geist hast du als ersten Anteil bekommen. Er verbirgt, nochmal, er ist das Pfand. Das Pfand ist immer wertvoller als der Gegenstand. Du bist vollkommen sicher, ja? Und er wird dich in dieser Erlösung erhalten. Darum kann Paulus sagen, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und wir haben, wie gesagt, keinen knechtischen Geist empfangen. Und das ist auch die Frage, wie kann ich wissen, dass ich erlöst bin? Der Geist gibt Zeugnis deinem Geist, dass du Gottes Kind bist. Und wenn du still wirst und hörst, dann wirst du es auch manchmal hören, diese leise Stimme. Aber wir sind manchmal so ängstlich, dass wir ihr nicht glauben. Wir starren so sehr auf unseren unfrommen Bauchnabel manchmal, dass wir lieber auf das gucken, was wir nicht sind, als auf das, was Gott auf uns gemacht hat. Der Frieden und das Geisteszeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, ist auch ein Prozess. Und er kann auch intensiviert werden, indem ich mich bewusst mit den Verheißungen Gottes beschäftige, indem ich bewusst mit Versen, die wir hier gelernt haben, mich auch auseinandersetze, die auch mal betend lese und Gott bitte mir, das wieder und wieder zur Ermutigung lebendig zu machen in mir. Neben dem inneren Zeugnis ist das, was wir mit Gott erleben, auch ein Glaubenszeugnis. Manchmal, ich habe es gestern schon gesagt, ich habe in Zeiten größter Schwäche die größten Gebetserhörungen, Gebetserfahrungen gemacht. Und das lässt Gott oft zu, weil er dir zeigen möchte, was Gnade ist. Weil wenn du alles unter deinen Füßen hast und sagen kannst, oh, ich habe jetzt war jetzt so fromm die Woche, habe nicht gesündigt, ich habe 30 Quadratmeter Bibel gelesen, ich war regelmäßig im Gottesdienst und ich habe gebetet und gefastet und jetzt kommt eine Gebetserhörung, dann automatisch dein Ego sagt, tja, ist ja logisch, ne? Und dann gebe ich auch anderen Zeugnis, Leute, ich weiß den Weg, wie du zur Erhörung kommst, bla 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 bla, werd so wie ich und dann kracht es bei dir auch, ne? Und das will Gott nicht. Gott begnadigt uns manchmal in Momenten, wo wir sowas von unten sind, sowas von daneben sind. Und das erschüttert uns zutiefst. Aber das ist dann Gnade. Und deswegen sollen wir auch die Schwachen im Glauben ermutigen und nicht entmutigen. Ja? Die im Glauben zweifeln und auch schwach sind und verzagt sind, auf ihnen sollten wir nicht arrogant herumtrampeln oder ihr Gewissen mit harten Forderungen beschweren. Manchmal ist es gut, mit einem weiten Herz und einem weiten Glauben zu ihnen zu sprechen. Das ist das, was Paulus in Römer 14 sagt. Den Schwachen im Glauben nehmt auf und verwirrt die Gewissen nicht. 1. Thessalonicher 5,14, wir ermahnen euch, ihr Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Da ist schon ermahnen und zurechtweisen, aber vielmehr überwiegt trösten, Schwachen annehmen, langmütig gegen alle sein. 1. Korinther 9,22, dem Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Das ist so wichtig. Das ist das, was Jesus zu Petrus gesagt hat, wenn du dereinst zurechtgekommen bist, dann stärke die Brüder. Wenn du begriffen hast, dass ich dich angenommen habe in deiner Schwachheit, trotz deines Verrates, nicht an dir locker lasse, dann erst kannst du die Brüder stärken, weil dann hast du auch was zu berichten. Was sind weitere Zeichen der Neugeburt? Ich möchte es mal kurz vorlesen, dann sind wir auch schon fertig. Wenn du Vergebung für dich suchst und sie anderen gewährst, das zeigt, dass du von neuem geboren bist. Wenn du ein Verlangen hast, Gott zu folgen, auch wenn du dabei oft stolperst und versagst. Wenn du auch, nachdem du gefallen bist, das Verlangen hast und die Sehnsucht wieder aufzustehen. Wenn du trotz schwerer Prüfungen und manchmal vor Gott davonlaufen, irgendwann wieder sagst, wie David, und dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn es schwerfällt manchmal. Wenn du mit Gott Risiken eingehst, paradoxerweise, gerade wenn du dich sorgst, ob du von neuem geboren bist, bist du von neuem geboren. Denn der Nicht-Neugeborene, dem stellt sich die Frage gar nicht. Ich möchte abschließen mit Römer 8, 31, 38, Gottes grenzenlose Liebe. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Und wir müssen wissen, in Christus war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Nicht einmal du selbst sollst dich anklagen. Denn Gott hat sie selbst von aller Schuld frei gesprochen. Nicht auf Probe, sondern wirklich für immer. Wer sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tode auferweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein. Und wir sitzen mit ihm bereits auf dem Thron des Vaters. Also was kann uns von Christus in seiner Liebe trennen? Leiden, Angst, vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Ja, vielleicht. Niemand weiß es, wie er reagiert, wenn er in solche Prüfungen reinkommt. Ja? Niemand kann wissen, wenn jetzt hier plötzlich drei Männer mit Maschinengewehren reinkommen und sagen, verleugne Jesus oder ich knall dich ab. Da könnte ich nicht sagen, ja, ich würde natürlich den Herrn nicht verleugnen. Wir wissen nicht, wie wir reagieren, aber wir dürfen wissen, dass uns der Herr trägt, so oder so. Da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalt, weder Himmel noch Hölle, noch sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen. Und das schließt dich und deine Dummheit mit ein. meine übrigens auch. Fassen wir zusammen, das Problem nach der Frage der Heilssicherheit hängt davon ab, was wir unter der Neugeburt verstehen. Sie ist ein einmaliger Akt der Gnade Gottes an uns, der uns geschenkt worden ist. Gott hat uns gefunden, nicht wir haben ihn gefunden. Der Beweis ist die Versiegelung mit dem Geist Gottes, dass die Fülle der Gottheit in uns wohnt, dass wir in Christus sind. Und dieser Geist, Geistesfülle, die in uns wohnt, ist auch das Siegel, das dafür sorgt, dass wir unversehrt ankommen. Es ist die mächtige Hand, die uns hebt und über die Straße des Lebens führt. Und diesen Prozess des Lebens, ja, werden wir immer noch hinfallen, stürzen, mächtig ausrutschen. Siehe König David, siehe andere Helden Gottes, die der Länge nach hingepurzelt sind. Wenn ich jedoch mein Heil jederzeit wieder verlieren kann, dann ist die Neugeburt sinnlos. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist sinnlos. Die Verheißung Gottes, die er macht, sind sinnlos. Dann ist das Ganze ein Wettlauf, den ich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig gewinnen kann. Wir sind dann nämlich immer noch auf unsere Kraft und Disziplin angewiesen und Erlösung ist dann ein Gemeinschaftswerk zwischen Gott und mir. Und ich kann es nur sagen, wir wären dann die gesegnetsten Menschen, wenn wir direkt nach der Neugeburt sterben. Weil da pfeife ich auf das Restleben. Wenn ich dort wieder abfallen kann, dann sage ich, nee, dann lass mich lieber jetzt tot sein. Nochmal, was hat in Christus zu sein mit der Sicherheit meiner Erlösung zu tun? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. 1. Korinther 1,30. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wir sind hineinversetzt in ihm. Und er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Erlösung, er ist unsere Heiligung. So gibt es nun keine Verurteilung für die, welche in Christus Jesus sind, Römer 8,1. Epheser 2,6, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Jetzt, Präsenz, Gegenwart. Galater 2,20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wie kann Christus in mir gegen den Heiligen Geist sündigen, das geht gar nicht. Amen.